Ja, ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe sehr, dass meine Stimme durchhält. Sie ist nämlich etwas angeschlagen. Wir sind im Augenblick ziemlich so mit Krankheiten der Gemeinde geplagt. Jörg ist schon seit Wochen außer Gefecht gesetzt. Ich bin jetzt auch angeschlagen. Nur Stefan, der ist noch derjenige, der hier feststeht. Das ist ja auch schön. Ja, wir befinden uns im Lukas-Evangelium. Und wir sind im Kapitel 20. Und es geht so ein wenig um eine Frage. Und zwar die Frage, Jesus, wer bist du eigentlich? Wer bist du? Am Anfang stellten diese Frage Schriftgelehrten und die religiösen Führer. Und die sagten zu Jesus, in welcher Autorität lehrst du? Wer hat dir befohlen zu lehren? Wer hat dir die Vollmacht zum Lehren gegeben? Und Jesus muss auf diese Frage antworten. Eine ziemlich persönliche Frage, die Frage nach der Autorität. Und eine Frage, die eigentlich eine Fangfrage war. Man wollte Jesus irgendwie ertappen, dass er etwas sagt, was ihn unter den Leuten diskreditieren würde. Das Problem war für die religiösen Führer zu der damaligen Zeit, dass sie an Jesus glaubten. Sie von ihm viel hielten und eigentlich ihn unterstützten. Und so versuchten die Führer irgendwie ihn bloßzustellen vor den Leuten. Die Frage nach dieser Macht war so eine Frage. Zwar eine persönliche Frage, aber eine Frage, die man nur schwer richtig beantworten kann. Eine Frage, die zu beiden Seiten schwierig ist. Und dann kam die zweite Frage, die eine gesellschaftsrelevante Frage. Dürfen wir Steuern zahlen? Und da gab es halt auch keine richtige Antwort. Wenn er sagen würde, ja, wir sollen Steuern zahlen, dann würde man sagen, du bist ein Freund der verhassten Römer. Du unterstützt die Römer. Und er würde vor dem Volk voll durchfallen, weil sie alle nicht unbedingt auf der Seite der Römer waren. Sie waren eine Besatzungsmacht in dem Land. Und die Menschen, die wollten eigentlich lieber frei sein. Wenn er sagen würde, nein, Steuern zahlen ist nicht gut, würde dann sofort die Leute herausrufen, ihn bei Pilatus anzuklagen und sagen, hier ist jemand, der verbietet, Steuern zu zahlen. Eine Frage schwer zu beantworten. Wie soll man da antworten, wenn beides irgendwie zu Problemen führt? Jesus hat eine Antwort gefunden. Als Stefan letzte Woche darüber sprach, saß ich neben Elfi und Elfi hat sofort ihr Phone gezückt und hat sofort so einen Dinar herausgesucht und gesagt, ja, wir haben hier nicht weit von hier gefunden, diese Münzen. Und hier ist sie. Und es wäre vielleicht schön, wenn wir sie jetzt hier auf dem Beamer präsentieren könnten. Wessen Angesicht ist da drauf? Natürlich des Kaisers. Sein Angesicht ist da drauf. Er hat diese Münzen prägen lassen. Oh, ich sehe gerade Elfi schon auf dem Weg, um die Münze zu projizieren. Und ich fand es so schön, wie Stefan das auslegte. Wessen Prägung war dort auf diesem Denar, die des Kaisers? Jesus sagt, gib dem Kaiser was des Kaisers ist. Und welche Prägung war ist in uns Gottes Prägung. Gib Gott, was Gottes ist. Lass den Kaiser mit seinen Münzen zufrieden sein, aber gib Gott, was Gottes ist. Tja, bitteschön. Wenn jemand Fragen dazu hat, kommt zu mir oder kommt zu Elfi. Sie kann euch da weiterhelfen. Das Interessante ist, das ist so lange her und immer noch relevant. Weil selbst hier, nicht weit von Hannover, finden wir diese Münzen aus der damaligen Zeit, die dann deutlich machen, ja, da gab es diesen Kaiser. Er hat regiert. Er hat eine Münzen gehabt. Und er wollte sie zurückhaben. Jesus sagt, bitteschön, gib sie doch ihm. Aber gib Gott, was Gottes ist. Die dritte Frage, die gekommen ist, ist eine theologische Frage. Wie sieht es mit dem Leben nach dem Tod aus? Und auch da gibt Jesus eine klare Antwort und muss diesen Leuten klar zeigen, dass sie überhaupt keine Ahnung haben. Die haben sich vor allem verschworen, um ihn irgendwie zu ertappen, aber mussten am Ende feststellen, nein, Jesus lässt sich da nicht so leicht ertappen. Sie wollten irgendwie es schaffen, Jesus bloßzustellen. Deswegen wurden diese Fragen auch, während er mit den Leuten zusammen war, gestellt. Man hat das nicht so getan wie Nikodemus, der bei Nacht zu Jesus gekommen ist und Fragen gestellt hat. Diese Fragen, die wurden öffentlich an ihn gestellt, damit man ihn auch wirklich bloßstellen kann von anderen Leuten. Aber sie konnten es nicht. Es heißt dann im Vers 39, Lehrer, du hast gut gesprochen. Wir konnten dich nicht ertappen. Wir konnten nichts finden, um dich irgendwie schlecht zu machen. Wir haben es probiert und wir haben uns so viele Gedanken gemacht, die richtigen Fragen zu stellen. Und wir dachten, wir würden dich irgendwie fassen können. Nein, wir konnten es nicht. Du hast gut gesprochen. Und dieses Bekenntnis, das selbst die Schriftgelehrten machen, das ist ein Zeugnis dafür, dass sie verstanden haben, ja, hier ist einer, der weiß, wovon er redet. Und seine Aussagen, die sind doch so klar. Lehrer, du hast gut gesprochen. Die Feinde, die ihn fangen wollten, mussten bekennen, nein, wir können dich nicht in deinen Worten irgendwie fangen. Später, als er dann gefangen genommen wurde und man ihn für eine Anklage bringen wollte, man hatte es so schwer gehabt, das Richtige zu bringen. Die konnten nichts sagen, die haben sich selber widersprochen, weil Jesus ein Leben führte, was voller Anstand war. Und was er lehrte, war nicht einfach nur etwas dahingesprochen, eine Ideologie, sondern das war das Wort Gottes. Das war das, was ihn das ganze Leben lang geprägt hat. Das hat er gesprochen. Und das mussten sie einsehen. Und es geht weiter. Bevor wir aber weiter lesen, und zwar die Verse, die wir jetzt betrachten wollen, möchte ich mit uns zusammen beten. Lieber Vater, danke dafür, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du der Herr bist. Danke für deinen Sohn, den du gegeben hast, der gekommen ist in unsere Welt und in unserer Welt lebte. Und danke, dass wir von dir, Jesus, lernen dürfen. Wir lernen dürfen, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit deinem Wort umgehen. Und wir bitten dich, dass du auch jetzt zu uns redest, wenn wir dein Wort betrachten. Wir bitten dich, dass du uns unsere Herzen aufschließt, dass wir hören, was du gerade uns auch heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ja, bislang haben die Leute, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, die waren ja diese Leute, die nach dem Leben, nach dem Tod gefragt haben, die also ein bisschen liberal waren, die nicht an ein Leben nach dem Tod glaubten eigentlich, deswegen diese Frage gestellt haben, um zu sagen und ihn absurdum zu führen. Aber Jesus hat diese Frage so gut beantwortet, hat gesagt, ey, ihr habt ja keine Ahnung, wie das Leben nach dem Tod ist. Da gibt es nicht mehr heiraten und verheiratet werden. Es ist anders. Aber dann sagt er noch einen Satz. Ja, und dass Gott nicht ein Gott der Toten ist, ist in diesem Satz zu erkennen, dass der Herr sich nennt den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten. Die Menschen, die hier zwar gestorben sind, die lebten bei Gott. Gott ist nicht ein Gott der Toten. Sie waren bei Gott wirklich voll lebendig. Daraufhin mussten sie verstummen, diese Menschen, die Jesus angegriffen haben. Und das Interessante ist, wenn es darum geht, Jesus anzugreifen, dann sind plötzlich Parteien, die normalerweise untereinander nicht gut miteinander können, vereint. Die Sadduzäer und die Pharisäer, die konnten sich eigentlich nicht leiden. Die Pharisäer glaubten nämlich an Wunder. Sie glaubten an ein Leben nach dem Tod. Sie glaubten an viele Dinge, die die Sadduzäer nicht wahrhaben wollten. Aber jetzt in der Frage, Jesus zu fangen, da sind sie auf einmal eins. Da sind sogar die Schriftgelehrten, die da sagen, ach, mal sehen, was Jesus daraus macht mit diesen Fragen. Er hat es beantwortet. Und jetzt heißt es weiter, nachdem sie ihm Fangfragen gestellt haben, heißt es weiter, er aber sprach zu ihnen. Und ich lese jetzt aus Matthäus, ich finde das ein bisschen besser dort dargestellt oder ein bisschen weitläufiger dargestellt. In Matthäus 22, Vers 41 und 42, da heißt es, als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, Davids. Hier lesen wir, er aber sprach zu ihnen, wie sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Und David selbst sagt im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. David also nennt ihn Herr. Und wie ist er sein Sohn? Eine interessante Frage. Jesus benutzt wiederum das Wort Gottes. Und er formuliert eine Frage, um sie nicht zu fangen. Das ist nicht Jesu Art, Fangfragen zu stellen. Jesus formuliert diese Frage, um sie herauszufordern, nachzudenken. Sie sollten darüber mal einfach sich Gedanken machen. Was sagt denn das Wort uns hier? Wer ist denn der Messias? Wer ist denn dieser Christus? Jesus, wer bist du? Sie sollten sich darüber Gedanken machen. Das Problem war, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer so einige Missverständnisse hatten. Und das eine Missverständnis war, der Messias ist Davids Sohn. Es ist richtig, der Messias ist Davids Sohn. Wenn wir Matthäus lesen, gleich der erste Vers, Matthäus 1, Vers 1, da heißt es, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. So fängt das Matthäus-Evangelium an. Jesus, Sohn Davids. Das Problem ist nur, dass man da stehen geblieben ist. Jesus wurde oft Sohn Davids genannt. Und zwar ein paar Kapitel vorher, in Kapitel 18, da ist ja dieser eine Blinde, von dem wir schon gelesen haben, der dort am Wegrand sitzt und bettelt. Und dass Jesus vorbeigeht, dann hört er, dass da Stimmen sind, dass da etwas passiert. Und er erkundigte sich, was das sei. Die verkündeten ihm aber, dass Jesus, der Nazaräer, vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Man sagt ihm: Jesus, der Nazaräer geht vorbei. Und er sagt: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Auf einmal wusste er, dass Jesus der Sohn Davids ist. Er wusste, dass hier jemand vorbeigeht, der Sohn Davids. Er sagt das später noch einmal, als sie ihn da versuchten zu beruhigen, zu beschlichtigen, zu sagen: ey, störe Jesus nicht. Er ruft noch lauter: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus wurde Sohn Davids genannt. Aber Jesus ist selber hier derjenige, der auf einmal diese Frage stellt: Was sagt ihr? Wer ist denn der Christus? Er ist Davids Sohn, okay. Aber was sagt David darüber? Und das lesen wir jetzt in Psalm 110. Dieser Psalm 110, der wird am meisten zitiert im Neuen Testament. Das ist ein Psalm von David. Und Jesus zitiert gerade diesen Psalm. Und hier heißt es: von David ein Psalm. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Geschworen hat der Herr, und es wird ihm nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen. Er füllt Teller mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Ich habe nachgeschaut, dieser Psalm im Talmud wird er als messianischer Psalm gesehen. Man hat auch ein paar andere Gedanken, wer jetzt derjenige ist, über den hier die Rede ist. Einige sprechen von Abraham, aber die meisten würden sagen, es ist ein messianischer Psalm. Er spricht über den Gesalbten, über den Messias. David zitiert den ersten Vers dieses Psalm hier. Und das Interessante ist, dass hier David sagt: Spruch des Herrn für meinen Herrn. David sagt: Ich bin König. Aber es gibt einen Herrn, der zu meinem Herrn spricht. Für uns in Deutsch ist das schwierig zu verstehen. Hier werden verschiedene Namen Gottes genannt. Und es ist so: Spruch des Herrn, da ist das Wort Jahwe zu meinem Herrn, Adonai. Hier spricht ein Herr zum anderen Herrn. Und beide nennt David Herrn. Diese Schrift ist von Gott inspiriert. Dieser Psalm, damals von David geschrieben, spricht über eine Zeit, die kommen würde. Messianisch heißt, es ist auf den Messias bezogen. Den Messias, der kommen sollte. Und Jesus zitiert diesen Psalm und er sagt, wie interpretiert ihr diesen Psalm jetzt? Wer ist denn dieser Sohn Davids? Der Messias ist ein Sohn Davids. Aber hier ist es ja gesagt, dass David sagt, der Herr spricht zu meinem Herrn. Der Messias muss größer sein als David. Er muss göttlichen Ursprungs sein. Er ist nicht nur ein Sohn Davids, so wie es Salomo war und dann die vielen, die gekommen sind. Wenn wir das Geschlechtsregister von Jesus lesen, da werden Könige nach Königin genannt. Die waren alles Söhne Davids. Aber das waren Menschen. Die waren nicht Gott. Gut, ja, sie waren Könige, sie hatten Macht, aber sie waren nicht Gott. Aber David spricht von dem Messias als seinen Herrn. Und er spricht hier auch darüber, dass der Herr ihn erhöht. Setze dich zu meiner Rechten. Das sagt der Herr zu Adonai. Setze dich zu meiner Rechten. Dort ist dein Platz, an meiner Rechten. Da sollst du sitzen. Die rechte Seite eines Herrschers war immer so die nächste zu ihm. Wenn der Herrscher auf dem Thron war, war auf der rechten Seite die Seite, wo die nächstkommende Person sitzen würde. Und die nächstkommende Person für Jahwe war der Messias. Er sollte zu seiner Rechten sitzen. Von Jesus, da lesen wir, dass Gott ihn erhöht hat. Er hat ihn aus den Toten auferweckt. Ich lese mal Epheser 1,20. Hier heißt es, die hat er in Christus wirksam werden lassen. Und zwar geht es um die Kraft, die mächtige Kraft Gottes, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Ein klarer Bezug auf Jesus, den wir in Epheser lesen. Gott hat ihn zu seiner Rechten gesetzt. Dort ist sein Platz. Oder in Philipper Kapitel 2, Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Gott hat ihn erhöht. Er ist zu seiner Rechten. Ich bleibe jetzt, weil wir nicht so viel Zeit haben, will ich nicht alle Verse zitieren, die das darstellen. Und er ist der Herr zu seiner Rechten. Und es wird gesagt hier, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Das sagt der Herr. Nicht Jesus muss das machen. Jahwe macht das. Jahwe macht die Feinde zum Schemel seiner Füße. Das heißt, er stellt sie unter ihn. Er herrscht über die Feinde. Er zertritt praktisch die Feinde. Die sind unter seinen Füßen. Jahwe macht das. Hier wird von jemandem gesprochen, der mehr ist als der Sohn Davids. Und das ist die Herausforderung, die Jesus hier den Schriftgelehrten bringt und sagt, denk doch mal darüber nach, wer ist denn der Messias? Er ist doch nicht nur ein Nachkomme Davids. Er ist doch nicht nur jemand, der in der Linie Davids ist, in dem anderen Register von David ist. Nein, er ist mehr. Er ist mehr. Und diese Titel, die Jesus hat, die bezeugen das. Wir könnten jetzt eine längere Zeit uns mit den Titeln befassen, die Jesus gegeben werden. Titel wie Menschensohn, Titel wie Gottessohn, Davidsohn. Das sind alles Titel, die Jesus gegeben werden. Und die sprechen von verschiedenen Aspekten der gleichen Person. Und Jesus ist mehr als nur ein Mensch. Man lässt Jesus gerne als Menschen stehen. Auch in unserer Zeit ist es ja so, wenn man mit Menschen redet, da ist es noch okay, wenn man über Jesus als Menschen nachdenkt, als eine historische Person der Vergangenheit nachdenkt. Aber Jesus hat damals schon diese Herausforderung an die Schriftgelehrten gestellt und er tut es auch heute. Er sagt, denkt darüber nach, ich bin mehr. Ich bin mehr als nur ein Mensch. Wenn wir über Jesus nur in menschlicher Art nachdenken, werden wir sehr schnell an die Grenzen kommen. Was er getan hat, seine Taten, sein Reden, das spricht von viel mehr als nur einem Menschen. Er ist halt nicht nur ein Mensch, er ist der Mensch, der vom Himmel her gekommen ist. Und Jesus bezeugt von sich selbst, dass er Gottes Sohn ist. Und wenn wir jetzt einige Verse dazu lesen sollten, dann könnten wir zum Beispiel Johannes 3,16 zitieren. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. An ihn zu glauben, heißt Leben zu haben. In Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Er ist für seine Feinde gestorben. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Er ist vor 2000 Jahren, fast 2000 Jahren gestorben. Da gab es uns noch gar nicht. Aber da hat er schon an uns gedacht. Da waren wir schon auf seinem Herzen geschrieben. Als wir noch Sünder waren, als wir noch weit weg von ihm waren, da ist Christus für uns gestorben. Diese Frau, diese samaritische Frau am Brunnen, die spricht, es heißt im Vers in Johannes 4, 25 bis 26, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Ich bin der Messias. Das sagt Jesus dieser Frau. Diese Frau, die wurde überführt. Diese Frau ist zurückgelaufen in ihr Dorf und hat die ganzen Leute herbeigebracht und hat gesagt, schaut doch mal, ob dieser nicht der Messias ist. Er hat mir nämlich alles erzählt aus meinem Leben. Jesus sagt, ich bin es. Er hat das nicht verschwiegen. Er hat sich nicht versteckt. Er hat seine Mission nicht versteckt. Er wollte sie nur nicht in einer falschen Weise klarstellen. Deswegen sagt er sehr oft, zeigt euch den Priestern und spricht nicht so viel. Weil die Leute sehr schnell so eine Person zum König machen würde. Jemand, der voller Weisheit ist. Jemand, der Wunder tun kann. Mann, so einen König zu haben, ist doch schön. Aber es wäre einen König zu haben aus falschen Motiven. Deswegen hat Jesus oft nicht offen so darüber sprechen lassen. Aber er war deutlich darin. Er war deutlich zu sagen, ich bin es, wenn es darauf ankam. Ein anderer Vers, auch aus, oder andere Verse aus Johannes Kapitel 6, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Du bist der Messias, du bist der Heilige Gottes. Wir haben das erkannt. Du bist nicht nur ein Mensch, du bist der Heilige Gottes. Johannes 8, 24. Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Ein trauriges Wort und doch eine klare Aussage, ihr müsst an mich glauben. Ich bin der Messias. Zu Nikodemus sagte er, dass er vom Neuen geboren werden müsse. Er spricht so deutlich Dinge, die nicht menschlicher Natur sind, Dinge, die mehr als von Menschen sind. Oder Johannes 8, 28, da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Ich und der Vater, wir sind eins. Ich rede das, was der Vater mir gegeben hat. Dieser Herr, der zu dem Herrn spricht, der Vater hat mich gelehrt. Das gebe ich euch weiter. Jesus ist mehr als nur ein Mensch. Er ist der Herr des Himmels. Er ist derjenige, der Ewigkeit den Menschen verkündigt. Und das ist die Herausforderung, die Jesus hier an die Schriftgelehrten und Pharisäer stellt. Denkt doch darüber nach, was mit diesem Spruch aus Psalm 110 gemeint ist. Und ihr werdet es erkennen. Und dann spricht er weiter. Diese Menschen, die dort standen, diese Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, das waren Menschen, die sich auch als mehr gesehen haben als die anderen. Sie sahen sich als bessere Menschen. Sie haben so viele Sachen getan, sich sehr angestrengt. Und sie waren es, diese Fragen an Jesus stellten, diese Fangfragen. Und Jesus wendet sich auf einmal zu ihnen, nachdem er ihnen diese Frage über Christus gestellt hat, wird er sich zu ihnen und sagt, während aber das ganze Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern, die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lang Gebete erhalten. Diese werden ein schwereres Gericht empfangen. Jesus spricht auf einmal zu diesen Menschen in sehr deutlichen Worten. So hat keiner zu ihnen gesprochen. Keiner hätte es gewagt, so zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten zu sprechen, wie Jesus es hier tat. Aber Jesus tat es, weil es Grund dafür gegeben hat. Diese Schriftgelehrten, die waren schon ein besonderes Völkchen. Sie waren Menschen, die gerne angesehen waren. Jesus spricht von den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen. Sie haben lange Roben getragen, normalerweise, die Schriftgelehrten, die bis zum Boden reichten. Das war keine Arbeitskleidung. Damit konnte man nicht arbeiten. Das war Kleidung der herrschenden Gesellschaft. Die konnten sich leisten, in langen, kunstvollen Roben herumzulaufen. Und die Schriftgelehrten haben es auch getan. Sie liefen in langen, besonderen Kleidungsstücken herum. Sie wollten sich deutlich zeigen, wer sie sind. Sie wollten ihre Position in der Gesellschaft klar darstellen. Sie wollten nicht einfach wie das normale Volk gelten, durch ihre Kleidung stichen sie hervor. Waren sie sofort gesehen. Wenn so einer ankam mit so ganz langen Klamotten, dann wusste man, okay, entweder ist es ein ganz reicher Typ, der nicht arbeiten muss, oder ein Schriftgelehrter, der nur mit dem Mund arbeitet und da seine Lehren ausspricht, aber nicht wirklich irgendwie mal seine Hand anlegen, wird dann irgendwie eine normale Arbeit. Es waren die Schriftgelehrten, die in langen Roben herumgelaufen sind. Spezielle Kleidung. Bei uns ist es vielleicht nicht mehr ganz so stark zu sehen. Diese Schichtunterschiede zwischen den Menschen, die gibt es. Nur bei uns sind sie nicht ganz so stark zu sehen. In anderen Ländern, da sieht man das viel deutlicher. Ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen einen Bericht im Fernsehen gesehen, und zwar aus Indien, dass dort an einem bestimmten Platz wieder Tausende zusammenkommen, um sich dort im Ganges hineinzutauchen. Das ist eine ganz besondere Sache für die Inder. Und da sah man die ganzen safranfarbenen Kleider, die sie dort tragen. Und da weiß man, wenn man in Indien unterwegs ist, wenn man so eine Person in safranfarbenen Kleidungsstücken sieht, da weiß man, das ist ein Sadhu. Sadhu ist auch das Ähnliche wie Schriftgelehrter. Ist auch jemand, der ein Heiliger ist. Jemand, der anders ist. Jemand, der auch nicht arbeiten muss, der von anderen versorgt wird. Sie laufen mit ihren Töpfen herum und die Leute machen da Essen hinein, damit diese Sadhus sich nur der geistlichen Arbeit widmen können. Sofort, wenn man jemanden sieht, der einen safranfarbenen Gewand anhat, da weiß man, ein Sadhu ist unterwegs. Oder auch Leute, die überhaupt nichts anhaben. Gibt es in Indien nämlich auch. Das sind die Superheiligen, die keine Lüste mehr haben, kein Begehren mehr haben, die keine Kleidung mehr brauchen, die sich höchstens nur noch in ein wenig Asche kleiden, möglichst von verbrannten Menschen, weil sie sind Leute, die ganz heilig sind. Und im Fernsehen wurden diese Leute so gezeigt. Die Safranfarbenen und die Nackten, die sich dort dann im Ganges untertauchen lassen wollen. Besondere Kleidung ist Menschen sehr oft sehr wichtig. Man will besondere Kleidung haben. Und zwar damit man beachtet wird. Man trägt diese Kleidung nur, damit die anderen einen sehen. Diese Schriftgelehrten, die sind mit diesen langen Roben herumgelaufen. Lange Roben haben aber auch dann diese Quasten dran gehabt, die sie eigentlich an die 10 Gebote erinnern sollten. Sie haben ihre Gebetsriemen dabei gehabt, sich schön über den Arm oder über den Kopf gemacht, mit einem Pergament aus dem Alten Testament mit drinnen. Sie haben sich deutlich gezeigt. Jeder konnte sehen, hier, dieser Typ, der ist ein Rabbi. Er wollte sich deutlich zeigen, Aufmerksamkeit auf sich lenken. Kleidung ist so eine Sache, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ist auch in unserer Zeit oft so. Menschen kleiden sich, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, um sich in den Vordergrund zu schieben, um etwas von sich zu zeigen. Und das kann sein, dass man sich besonders lang kleidet oder auch besonders kurz kleidet. In einer Gemeinde habe ich mal so gehört, dass wenn die Frau des Pastors mit ihrem Mann nicht so gut stand, wenn da Streit war, dann wurde ihr Rock immer kürzer. Und sie machte Anbetung. Und man wusste sofort, wie ihr Status war, aufgrund der Kleidung. Ja. Dann wenigstens so Aufmerksamkeit auf sich lenken. Kleidung, es heißt so, dass Kleidung Menschen macht. Einige brauchen Kleidung, um sich darzustellen. Aber das ist nicht das, was sich Jesus wünscht. Das Sinn einer Person sollte nicht auf Kleidung bedacht sein. Es sollte nicht Kleidung sein, die uns herauszeichnet. In Philipper 4, Vers 8, da heißt es, übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Erwägt das Gute, erwägt das, was ehrbar ist. Das, was gerecht ist, das soll euch bestimmen, nicht eure Kleidung, sondern das, was gut ist, das soll euer Sein bestimmen. Viele versuchen, ihren Wert festzumachen an Dingen, die man hat. Man muss eine bestimmte Marke tragen. Man muss bestimmte Zeichen an sich haben, die dessen Position auszeichnen. Und Jesus sagt, das müsst ihr nicht. Und zu den Pharisäern sagt er, hütet euch vor solchen Menschen, die ihren Wert aufgrund ihrer Kleidung bestimmen wollen. Nicht Kleidung soll euch bestimmen, sondern andere Dinge sind einfach wichtiger. In Epheser 4, Vers 28, da heißt es, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Menschen gestohlen haben, tut das bitte nicht mehr. Nehmt eure Hände dafür, setzt eure Hände dafür an. Ein, damit Menschen Gutes getan wird. Das soll euch prägen, nicht eure Kleidung, sondern dass ihr Gutes tut. Dass ihr nicht Aufmerksamkeit auf euch lenkt, wegen bestimmter Kleidung. Das haben die getan. Und Jesus sagt, wehe euch, Schriftgelehrte, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben. Die mochten es, wenn sie überall angesprochen werden. Hey Rabbi, schön, dass du da bist. Rabbi, hast du etwas uns heute zu sagen? Sie mochten Begrüßungen. Sie mochten, dass Leute sie erkennen. Die ersten Sitze in den Synagogen. Es war so, dass die Synagogen waren so aufgebaut, dass da irgendwo vorne dieser Schrank war, Das war damals, ist auch heute so, mit der Schriftrolle. Und gleich daneben, da saßen dann die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Gegenüber den anderen Menschen. Die saßen da bei den Schriftrollen und die anderen, die saßen so im Publikum. Ich hoffe, ich bin nicht jetzt als Schriftgelehrter degradiert, weil ich auch euch gegenüber stehe. Aber das war so. Sie saßen, hatten extra Sitze in der ersten Reihe, ganz vorne, da wo die Schriftrollen sind. Da saßen sie. Das waren die besten Sitze für sie. Oder die ersten Plätze bei den Gastmählern. Hey Rabbi, komm nach vorne, hier ist der beste Platz, hier zu meiner Rechten, da ist der beste Platz, komm hierher, Rabbi. Das mochten sie. Sie mochten, dass man sie verhätschelt, dass man sie erkennt. Und Jesus sagt, hütet euch vor solchen Menschen, die nur das im Blick haben. Ich möchte nichts gegen schöne Klamotten sagen, auch gegen teure Klamotten sagen. Aber wenn sie nur dazu dienen, damit ihr die Aufmerksamkeit auf euch lenkt, dann solltet ihr sie lieber nicht tragen. Es gibt so viele Klamotten, die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Oft, wenn ich so Mädels sehe mit Jeans, die so ein bisschen zerrissen sind, auf bestimmten Stellen zerrissen auch sind, da frage ich mich auch, ist das so eine alte Jeans, die schon so lange getragen worden ist, dass sie zerrissen ist? Oder will man bestimmte Aufmerksamkeit auf sich lenken? Ich möchte das nicht verurteilen, versteht mich nicht falsch. Aber die Frage ist, trage ich Dinge, um Aufmerksamkeit auf mich zu richten? Oder möchte ich auf Jesus die Aufmerksamkeit richten? Was möchte ich tun? Egal was ich trage, auf wen richte ich die Aufmerksamkeit? Auf mich oder auf Jesus? Und so sollten wir uns prüfen, was tun wir? Wie verhalten wir uns? Was tragen wir? Ist es alles Jesus zur Ehre oder hat das uns selbst im Blick? Das Problem bei den Schriftgelehrten war, das ist der Vers 47, auf der einen Seite zeigen die sich öffentlich ganz klar abgegrenzt von den anderen als die Schriftgelehrten, aber dann heißt es in Vers 47, die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Diese werden ein schwereres Gericht empfangen. Auf der einen Seite sind sie die bekannten Menschen. Auf der anderen Seite verschlingen sie die Häuser der Witwen. Ein Rabbi durfte kein Geld für seinen Dienst einnehmen. Also er durfte nicht ein Aushang machen, meine Beratung kostet so und so viel, wenn ihr zu mir kommt, dann müsst ihr das und das bezahlen. Das durften sie nicht. Aber sie durften Geschenke annehmen. Das war erlaubt. Und da waren sie ziemlich gut darin, Geschenke von Leuten zu bekommen. Sie haben den Leuten so zugesprochen, damit sie auch diese Geschenke kriegen. Und gerade bei Witwen haben sie sich versucht, immer sehr stark Liebkind zu machen, damit sie die Erbschaft der Witwen doch dann irgendwann bald mit in die Synagoge nehmen dürfen. So haben sie es getan. Sie haben ihre Dienste dazu benutzt, um andere zu manipulieren. Ihre Dienste dazu benutzt, um sie für sich zu gewinnen. Es heißt, die Häuser der Witwen verschlingen. Sie holen raus, was sie rausholen können. Sie verschlingen. Sie achten nicht die Witwen. Das war nicht so, dass sie sich für die Witwen eingesetzt haben. Sie haben versucht, das Möglichste rauszuholen für sich. Und das war so entgegengesetzt von dem, was Gott haben wollte. Das war so anders als das, was Gott sich vorgestellt hat. Gott hat sich immer wieder für die Schwachen eingesetzt. Es war ihm wichtig, dass sich um die Schwachen gekümmert wird. Aber hier benutzen diese Schriftgelehrten ihre Macht, um von anderen Sachen zu nehmen. In 5. Mose 10, 18, da heißt es, dass Gott der Rechtschafft der Weise und der Witwe und den Fremde und den Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleidung gibt. Gott achtet auf die Waisen und auf die Witwen. Er versucht nicht herauszuholen, das, was man nur rausholen kann. Nein, er schafft ihnen Recht. Und das heißt in 5. Mose 27, 19, verflucht sei, wer das Recht des Fremden, der Waise und der Witwe beugt. Und das ganze Volk sage Amen. Man musste immer wieder bekennen, dass jemand, der nicht die Witwe, den Waisen, den Fremden achtet, man musste bekennen, dass der verflucht ist. Man musste Amen dazu sagen. Immer wieder, wenn man sich dann da das Gesetz zugesprochen hat. Das war für Gott einfach wichtig. Wenn wir weiterlesen, Psalm 86, Verse 6 und 7. Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott. In seiner heiligen Wohnung. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück. Widerspenstige jedoch bleiben in der Dürre. Gott kümmert sich um Waisen und Witwen. Er ist sogar ihr Richter. Er nennt sich ihr Richter. Ich schaffe euch Recht. Und wenn ich jetzt aus Lukas, das haben wir jetzt vor kurzem erst gelesen, Lukas Kapitel 18, einige Verse, da heißt es von dieser einen Witwe. Es war aber eine Witwe in einer Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersachern. Und eine Zeit lang wollte er nicht, dieser Richter. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Angesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er bei ihnen lange hinziehen? Gott sorgt sich um die Schwachen in der Gesellschaft. Tun wir es auch. Die Schriftgelehrten haben es nämlich nicht getan. Sie haben nur geschaut, wie sie die Situation ausnutzen können. Und dann haben sie natürlich noch ein langes Gebet gesprochen, gesegnet, aber sich gefreut, dass ihnen das Geld zugekommen ist. Sie haben wieder mal für sich was kriegen können. Jesus sagt, hütet euch vor solchen Menschen. Hütet euch vor Dingen, die irgendwie andere beeinflussen, damit ihr profitiert. Und diese Sache, die damals war, die wird heute auch immer noch so stark angewandt. Es gab eine ganze Welle, wo man ganz besonders versuchte, die alten Menschen mit hineinzunehmen, damit sie die Erbschaft der Organisation verschreiben, wenn sie dann abgelebt haben. Man sagt, es gibt so viel Reichtum bei alten Menschen, die irgendwo jemandem zufallen wird, wenn sie dann verstorben sind. Macht euch die Mühe, diese Menschen herauszufiltern und versucht, das Geld an euch zu kriegen. Es wäre doch besser, wenn das Geld von diesen Menschen den christlichen Missionen zufallen würde, oder damit wir doch so vieles tun könnten. Jesus sagt, macht da nicht Dinge falsch. Achtet die anderen. Versucht sie nicht auszunehmen. Das war nicht Jesu Art. Er hat niemals Leute betört, damit er irgendwie Gewinn hätte. Er hat auf der Straße geschlafen. Er sagt, Füchse haben Gruben, Vögel Nester, aber der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen könnte, hat auf der Straße oft geschlafen. Aber er hat nicht sich eingesetzt, um Leute für sich zu gewinnen. Und eigentlich wollte ich jetzt noch aus dem 21. Kapitel die ersten 4 Verse machen. Es ist ein bisschen schon sehr kurz geworden. Aber es ist immer noch der gleiche Tag. Und da heißt es, Kapitel 21, Vers 1 bis 4, er blickte aber auf und sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Er sah aber auch eine arme Witwe 2 Schäflein dort einlegen. Und er sprach, in Wahrheit sage ich euch, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben. Diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Jesus war vorher in dem Vorhof der Heiden und ist jetzt in den Vorhof der Frauen gegangen, um dort auszuruhen. Er war müde. In anderen Evangelien, da lesen wir, dass er müde war. Er hat sich da hingesetzt, gegenüber diesen Kästen, wo die Gaben eingelegt wurden. Wir müssen uns erinnern, es war die Passazeit. Es waren ja die letzten Tage von Jesus. Und zu Passa wurde er ja gekreuzigt. Und die Menschen aus der ganzen Welt sind nach Jerusalem gekommen, um dort zu feiern. Und natürlich haben sie auch ihre Gaben mitgebracht. Für den Tempel, für den Herrn. Und ich kann mir vorstellen, dass dort richtig lange Schlangen waren, die da vorbeigingen. Ich habe nachgelesen, es waren so 13 Kästen und die Öffnungen waren so wie Trompeten nach oben. Da konnte man immer das Geld reinwerfen und auf den Kästen stand drauf, für welchen Zweck dieser Kasten war. Und man konnte sich dann einen Kasten wählen, in dem man jetzt das Geld für den Zweck einwerfen konnte, den man unterstützen wollte. Und die Menschen, die Juden, sind all gekommen und haben dort dann ihre Spenden dargebracht. Was sie mitgebracht haben, die ganzen Reichen, die irgendwo in Italien lebten oder in Griechenland lebten, in der Türkei, die kamen alle vorbei und haben dann, was sie das ganze Jahr gesammelt haben für den Herrn, das haben sie alles dort dann hineingeworfen in die Kästen. Lange Schlangen. Jesus sitzt da und er sieht diese Schlangen und er sieht, wie die Menschen dort einwerfen. Und damals waren es ja Münzen, man hatte keine Noten wie heute, nur Bares ist Wahres, aber Bares in Form von Gold und Silber. Das hat man da eingeworfen. Immer stark geklungen, wenn das reingefallen war. Jesus sitzt da und sieht auf einmal diese eine Frau. Er ruht sich auf, aber seine Aufmerksamkeit geht auf diese eine Frau. Diese arme Witwe, die da auch in der Reihe sich eingereiht hat und dann halt diese 2 Münzchen da reinwirft, die 1 Pfennigstücke, die 2 Einpfennigstücke, die sie da reinwirft. Wenn da so Silber und Gold eingeworfen wird, diese größere Klunker, das hat geklungen. Aber jetzt diese zwei Schärflein, die kling, kling, und weg waren sie. Jesus sieht diese Frau. Er hat sie nicht übersehen. Wir sehen oft die Menschen, die viel einwerfen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt, wir machen ja die Kollekte bei uns jetzt anders, wenn wir auch so Kollektenplätze einstellen würden und wir auch dahin gehen würden, ich weiß nicht, wie lang die Schlangen wären. Ich weiß, in Afrika, wenn sie Kollekte machen, da geht das dann mit Musik zu. Und tanzend kommen die Leute dann auf diesen Opferkasten zu und werfen da ihre Münzen oder was immer sie dem Herrn geben möchten ein. Da wird das richtig zelebriert. Bei uns, wir singen hier und diese Körbe gehen oder diese Beutel gehen durch die Reihen. Aber Jesus sah auch das bisschen, diese eine Frau, diese eine Witwe, die praktisch ein bisschen Geld dort eingeworfen hat. Und Jesus fängt an, auf einmal zu sprechen. Und er sprach: In Wahrheit sage ich euch, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Wie kann das sein? Man hat zwei Pfennigte eingeworfen, hat mehr eingelegt als alle anderen zusammen. Alle kamen und so richtig da was hineingelegt haben. So richtig Masse an Geld. Sie hat mehr eingelegt als alle anderen. Gott sieht das, was wir geben, anders, als wir es sehen. Wir sehen die Summen und ich komme aus der Verwaltung. Ich zähle dann die Scheine, die uns gegeben worden sind und freue mich über viele Scheine, die gegeben worden sind. Ja, ich muss ehrlich bekennen, so ist es. Für die Intermission. Aber Gott sieht Sachen anders. Er zählt Sachen anders. Bei Gott ist die Frage, wie viel hast du noch für dich übrig gelassen? Nicht, wie viel hast du gegeben, sondern wie viel hast du für dich übrig gelassen? Das ist die Frage, die Gott stellt. Und das war das, was diese Frau auszeichnete. Jesus sagt, sie hat alles gegeben, was sie hatte. Eine arme Witwe hatte es damals schwer. Sie musste schwer arbeiten und hat wenig verdient. Heute beschweren wir uns, dass es ungerecht ist, dass Frauen weniger kriegen als Männer. Und es ist ungerecht, das gebe ich wirklich zu. Aber damals war es noch ungerechter. Eine Witwe hat im Vergleich zu anderen viel weniger verdient für die gleiche Arbeit. Man hat sie reingelegt, wo man sie reinlegen konnte. Witwen waren ohne Rechte. Und man hat sie einfach immer wieder reingelegt. Diese Frau, sie hatte nur zwei Pfennig gehabt. Zwei Schäflein. Ein ganz bisschen Geld. Das hat sie wahrscheinlich an dem Tag verdient. Hat nicht mehr verdient. Aber sie wollte das, was sie hatte, dem Herrn geben. Sie gab es dem Herrn. Sie hat nicht einfach so abgegolten, okay, ich hatte so und so viel Einnahmen im letzten Jahr, also gebe ich so meinen Zehnten. Schön wäre es, wenn man den Zehnten geben würde. Oft ist es ja nicht der Zehnte, den man gibt. Man gibt dann dem Herrn irgendwas. Diese Witwe, die hat dem Herrn alles gegeben. Und das ist das, was Jesus hier herausstellt. Deswegen hat sie mehr gegeben als alle anderen. Die anderen, die hatten immer noch 85% ihrer Einnahmen bei sich behalten. Wenn Bill Gates in seiner Stiftung Projekte unterstützt, dann sind das für ihn Kleinigkeiten. Ich meine, das, was er an Zinsen pro Tag einnimmt, ist wahrscheinlich viel mehr. Das ist Pipifax, was er da für Projekte gibt. Und wir sagen, oh, Bill Gates hat Millionen für Projekte hingestellt. Ja, sicher hat er das. Und das ist gut. Aber wie viel hat er für sich behalten? Er lebt immer noch nicht schlecht. Aber diese Frau, diese Witwe, sie hat alles gegeben und sie wusste, ich habe jetzt nichts mehr. Ich muss jetzt von Gott versorgt werden. Mein Geld ist jetzt, diese zwei Schäflein, die sind jetzt auch weg. Das, was ich hatte, das ist jetzt alles weg. Gott muss mich alleine versorgen. Und das ist das, was Jesus hier so herausstellt. Ich lese jetzt noch ein paar Verse, wir müssen zum Schluss kommen. Matthäus 6, 21. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Für diese arme Witwe war Gott der Schatz. Sie hat ihm alles gegeben. Lukas 12, 33. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten. Einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Baut euch einen Schatz im Himmel auf. Gebt Gott hier. Baut euch einen Schatz im Himmel auf. Da können Diebe nämlich nichts holen. Da werden die Motten auch nicht mehr zerfressen. Wie schnell gehen Dinge kaputt, die wir erworben haben und die wir auf Halde gelegt haben. Ich kenne das. Auf einmal zerfressen von Motten. Naja, nie getragen. Zerfressen. Naja, weg damit. Baut euch Schätze im Himmel auf. Da gibt es nämlich sowas nicht. In Kapitel 19 von Lukas 19, Vers 8. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, der Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Ein deutliches Wort, das hier von Zachäus gesprochen wird. Er hat begriffen, worum es eigentlich geht. In Lukas 18, Vers 22, als aber Jesus dies hörte, sprach er, das ist dieser reiche Jüngling, der zu Jesus gekommen ist, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Und komm, folge mir nach. Dieser reiche Jüngling, der ist traurig davongegangen. Er sagte, nein, das mache ich nicht. Das kann ich nicht machen. Ich kann nicht mein alles abgeben. Jesus sagt, du wirst einen Schatz im Himmel haben. Nein, ich möchte meinen Schatz aber hier haben. Diese arme Witwe, ihr interessierte der Schatz hier nicht. Sie hat das abgegeben, was sie hatte. Ich werde jetzt einfach einen Punkt setzen. Wir können von dieser armen Witwe viel lernen. Wir können von ihr lernen, wie wir geben sollen. Wir könnten so viel in dieser Gemeinde tun, aber wir sind sehr oft am Limit, weil wir einfach nicht genügend Gaben da haben. Wir wissen, Gott versorgt uns, ja. Aber Jörg wünscht sich schon lange jemanden, der ihn entlasten könnte. Die Frage ist, wie können wir helfen? Wie können wir beitragen? Jörg ist auch deswegen krank, weil er einfach überlastet ist. Wie können wir helfen, damit damit er entlastet werden kann. Wir können es, wenn wir so denken wie diese Witwe. Wenn wir es lernen, dem Herrn zu geben und es verlernen zu kalkulieren und rechnen, wie wir gut auskommen können. Gott sagt, ich werde euch versorgen. Ihr müsst nicht Angst haben. Wenn ihr mir alles gebt, müsst ihr nicht Angst haben. Aber wir versuchen auf Sicherheiten zu bauen. Wir versuchen auf zu sagen, naja, okay, ich gebe, aber ich muss ja auch an mich denken. Das hat Jesus nicht getan. Sein Leben war ein Denken an uns. Sein Leben war davon geprägt. Er hat noch nicht mal seinen eigenen Geldbeutel getragen. Das hat er erlaubt, seinen Jüngern zu machen. Er lebte so im Hinblick auf Gott, dass er nicht an die Finanzen dachte. Lasst uns das lernen, dass wir nicht bestimmt werden über das, was wir haben, sondern über das, was wir geben können. Damit Bedürftigen geholfen wird. Es ist so viel Not in dieser Welt. Wir können so gut unser Geld investieren. Ich will jetzt nicht hier eine Ansprache machen über Geld geben. Das tun wir normalerweise in dieser Gemeinde nicht. Aber ich finde, wenn wir diese Stelle hier lesen, dann stellt sich schon die Frage, geben wir Gott? Wie viel geben wir Gott? Wie viel Bereitschaft zum Risiko haben wir, wenn wir es Gott geben? Ich sage dir, du hast kein Risiko, weil dann er dich versorgen wird. Er wird Wege finden, wie er dich versorgen wird. Wir lesen nichts weiter über diese Witwe, wie es ihr weitergegangen ist. Aber ich denke, Gott hat sie versorgt. Und Jesus sagt, schaut euch diese Frau an. Lass uns das tun im Glauben. Lass uns das tun in unserem Gedanken. Lass uns diese Frau anschauen. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben und wir bitten dich, dass du einfach zu uns weiter redest. Dass auch im Nachdenken, im Nachhinein wir von dir hören über den Umgang, auch mit Dingen wie unserem Geld. Jesus, lehre uns, dass wir leben und dass sichtbar ist, dass wir für dich leben. Es sichtbar ist, dass wir uns für dich investieren. Herr, wir bitten dich, dass du uns das lehrst. Wir bitten dich, dass du uns auch segnest, wenn wir jetzt den Gottesdienst beenden, dass wir in dieser Woche gesegnet sind und bitte dich von ganzem Herzen, dass wir immer wieder und immer mehr dir ähnlicher werden. Zu deiner Ehre. Amen.